Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Schönen guten Abend. Jubel soll es nicht am roten Teppich gegeben haben, lauten Applaus aber schon für Hillary Clinton. Sie kam nach Berlin, um die Premiere der Doku-Serie Hillary zu sehen und sollte dann doch etwas über den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten sagen.
I'm going to wait and see who we nominate. I will support the nominee and it won't surprise you to hear me say that I think that it's imperative that we retire the incumbent.
Ich warte ab, sagte Hillary Clinton, wer für die Demokraten nominiert wird und den unterstütze ich dann. Und sie ist überzeugt davon, dass der Amtsinhaber in den Ruhestand geschickt wird. Donald Trumps Namen auszusprechen vermied Hillary Clinton und den von Bernie Sanders, ganz Diplomatin auch. Wir reden über bei der Berlinale gelaufene Wettbewerbsfilme und über die Stuttgarter Pläne für ein ethnologisches Museum der Zukunft. Der Kritiker Jörg Taschmann hat am 6. Festivaltag Filme aus Italien und den USA im Wettbewerb gesehen. Und darüber reden wir jetzt. Guten Abend, Jörg.
Ja, schönen guten Abend.
Fabio und Damiano D'Innocenzo erzählen von Eltern und ihren Kindern, von intakten und weniger heilen Familienverhältnissen. Bad Tales heißt ihr Werk. Was sind das für böse Geschichten, die sie erzählen?
Es geht zum Beispiel um Kinder, die einmal vorgeführt werden, dass sie doch wunderbare A-Plus-Zeugnisse haben und dann in einer nächsten Einstellung klauen sie vom Papa das Handy und sehen, dass er sich die ganze Zeit irgendwelche Sexvideos reingezogen hat oder die gerade mal 10, 11 Jahre alt sind, aber schon meinen, sie müssten sich zum Sex verabreden, dann aber eigentlich doch nichts damit anfangen können. Also man sieht irgendwie eine Gesellschaft, die durch Social Media, durch alles, was man so sieht, total eben auch versext ist. Man sieht Väter, die damit überfordert sind, dass sie eben nicht mehr die dominante Rolle spielen. Der eine Mann beispielsweise, der eine Ehemann, muss jetzt Hausmann sein, brennt dann das Steak an und kriegt einen Wutanfall. Aber man sieht einfach eben auch in Italien, was anscheinend überfordert ist und wo gerade auch die Männer der Mittelschicht überfordert sind mit den sozialen Verhältnissen.
Sagt denn der Film etwas aus über das Land insgesamt oder würden Sie sagen, er will eher nur schockieren?
Was man vielleicht noch überhaupt über die Macher des Films sagen muss, ich finde, den ist sehr, sehr stark gefilmt. Also man hat sich da wirklich Mühe gegeben, auch zum Beispiel mit einem Off-Kommentar gegen die Bilder zu arbeiten, dann wieder Bilder zu nehmen, die manchmal Großaufnahmen auch nur von Insekten sind, die gegen den Text gehen, der da gerade erzählt wird, weil es wird fabuliert, jemand habe ein Tagebuch gefunden, das irgendwann abreißt und von einem Mädchen geschrieben worden ist und dann führt er dieses Tagebuch einfach weiter und dieses verfilmte Tagebuch sehen wir da eigentlich. Das spielt, wie gesagt, in einer kleinen Stadt, ist toll gefilmt, aber es wird zunehmend depressiver und das endet dann in einer absoluten Tragödie. Und da ihm aber diese Figuren nicht unbedingt näher kommen und gerade diese Väter einfach nur unsympathisch sind, bin ich da relativ verstört aus diesem Film und auch ziemlich sprachlos rausgegangen. So viel Depression habe ich im Kino selten gesehen und das zu übrigens sehr sonnig gefilmten Bildern.
Elisa Hittmann kommt aus den USA. Sie ist mit ihrem Film Never, Rarely, Sometimes, Always zur Berlinale eingeladen worden. Nie, selten, manchmal, immer. Das klingt ein bisschen wie eine Aneinanderreihung von Gefühlszuständen. Es geht bei ihr um zwei Teenager-Mädchen, die sich nach New York aufmachen, weil die eine schwanger ist. Wie erzählt die Regisseurin diese Geschichte?
Sie erzählt es teilweise wie so ein Roadmovie, also das spielt in Pennsylvania in einer kleinen Stadt. Auch hier haben wir Familienverhältnisse, wo die Eltern mit den Kindern eigentlich gar nicht mehr kommunizieren. Das fängt an mit so einer Art Schulaufführung und Autumn singt sehr schlecht, aber mit unwahrscheinlich viel Leidenschaft von Liebesproblemen. In der nächsten Einstellung geht sie dann einen Test machen und erfährt, sie ist schwanger, aber sie will auf keinen Fall dieses Kind bekommen. In ihrer Heimatstadt ist eine Abtreibung nicht möglich, weil sie minderjährig ist. Die Eltern müssten ihr ein Verständnis geben, also fährt sie mit ihrer Cousine nach New York City im Bus und versucht eben dort in einer Abtreibungsklinik, dass man ihr dieses Kind sozusagen, wie sie selber sagt, in Anführungszeichen wegmacht. Das wird aber wirklich sehr straight erzählt. Also wir erfahren in diesem Film sehr wenig über die Hintergründe dieser beiden Mädchen und es erzählt eigentlich auch keine andere Geschichte als diesen Wunsch des Mädchens, dieses Kind eben nicht bekommen zu müssen.
Hat sie diese Geschichte als Zuschauer berührt?
viel zu wenig eigentlich. Es gibt durchaus interessante Aspekte an diesem Film. Es ist übrigens auch sehr stark gespielt von den beiden jungen Darstellerinnen. Aber mir hat dann doch irgendwo auch die Emotionalität gefehlt. Also gerade was das Verhältnis der beiden Cousinen zueinander angeht. Die eine, die tut wirklich alles für Autumn, für die Ältere, für die Schwangere, opfert sich quasi fast auf für sie, kommt einfach mit ihr mit und erfährt null Dank, sodass eigentlich diese Hauptfigur, mit der man ja Empathie haben müsste, relativ unsympathisch wirkt, zunehmend. Ich weiß nicht, wie beabsichtigt das wirklich war. Und man erwartet immer noch, dass man irgendwie noch eine mehr Information bekommt. Aber irgendwie hat man nach einer Weile als Zuschauer in etwa geraten, wie das weitergeht. Und dann passieren eben auch wirklich gar keine Überraschungen mehr in diesem Film. Und das finde ich ein bisschen schade. Also der fängt durchaus vielversprechend an, plätschert dann aber trotz seines schweren Themas eigentlich nur so dahin und reißt viele Themen nur so in Nebensätzen oder in Nebenhandlungen ab, wenn zum Beispiel vor der Abtreibungsklinik dann irgendwelche radikalen Christen dagegen demonstrieren, dass es überhaupt Abtreibung geben darf. Das wird aber wirklich nur im Subtext so ein bisschen behandelt. Es bleibt ein Film, der sich einzig und allein auf die beiden Jugendlichen oder jungen Frauen konzentriert.
Also zwei Berlinale Premieren, die, so habe ich das gehört, wenig Chancen haben, einen Bären zu gewinnen. Jörg Taschmann hat uns geschildert, wie er die Wettbewerbsfilme Bad Tales und Never Rarely Sometimes Always gesehen hat. Bastian Günther dreht Dokumentationen, Kurz- und Spielfilme. Mit seinem Film One of These Days ist er bei der Berlinale in der Sektion Panorama vertreten. Der Film nimmt uns mit in den Süden der USA, wo in einer kleinen Stadt der jährliche Hands-on-Wettbewerb abläuft. Ein Autoverkäufer stiftet einen nagelneuen Geländewagen. 20 Teilnehmer werden ausgelost. Sie stehen rings um den Pickup und müssen mindestens eine Hand unentwegt auf die Karosse legen. Sich anlehnen ist verboten, schlafen im Stehen auch. Pro Stunde wird 5 Minuten pausiert, alle 6 Stunden 15 Minuten. Wer diese Prozedur am längsten durchhält, gewinnt den Pickup. Ich habe mit Bastian Günther in unserem Studio am Potsdamer Platz gesprochen und ihn gefragt, ob Armut das ist, was alle Hands-on-Teilnehmer miteinander verbindet.
Ja, auf jeden Fall ein ökonomischer Status, der jetzt nicht besonders hoch ist und die Hoffnung auf eine Chance, etwas zu ändern im Leben.
Das Perfide an diesem Hands-on-Wettbewerb ist ja, dass der Autohändler und seine Leute das bis zur kompletten Erschöpfung herumstehen als einen Riesenspaß verkaufen. Also sie laden ja auch Leute ein am ersten, zweiten Tag. Es wird eine Band angeheuert, ringsherum wird Musik gespielt, die Leute tanzen, schauen sich an, wie die Herumstehenden langsam zu schwitzen beginnen, auch müde werden. Und das tut fast weh zu sehen, wie groß diese Kluft ist zwischen denen, die das tun müssen und denen, die zuschauen können. Anstatt eben ein Auto zu verlosen, das wäre ja auch eine Option, und den Leuten etwas zu schenken, werden sie an den Rand gebracht. Was sagt dieser Film, Ihr Film, über die amerikanische Gesellschaft aus?
Naja, das war mein erstes Interesse an diesem ganzen Wettbewerb, den es ja tatsächlich auch gab, ne? Dass Leute, die sich kein Auto leisten können, angelockt werden durch so eine PR-Maßnahme, die es ja ist, ne? Und im Grunde ausgebeutet werden und zu einer Art Entertainment werden, ne? Und das habe ich als sehr schockierend empfunden. Es ist allerdings ein Phänomen, was jetzt nicht nur in den USA auftritt, sondern eigentlich überall in unserem, sagen wir mal, westlichen kapitalistischen System, dass Leute ausgenutzt werden, die es, sagen wir mal, sich nicht leisten können, ein Auto zu kaufen jetzt, ne? Dasselbe ist ja auch zum Beispiel bei Reality-TV-Sendungen. Man ergötzt sich an dem Leid anderer, die Leute, denen es besser geht, sitzen auf der Couch und gucken sich Leute im Dschungel an, wie sie irgendwas in sich reinstopfen müssen. Und selbst wenn man diese Show gewinnt oder irgendwas anderes Ähnliches gewinnt, ist man trotzdem irgendwie gebrandmarkt als derjenige, der in diese Show gehen musste. Das heißt, diese Wettbewerbe spielen auch mit Hoffnung, die sich nicht einlösen. Also das hat mich auch sehr traurig gemacht. Und dieser Wettbewerb, der ja wirklich auf, sagen wir mal, 12 Quadratmetern spielt, reflektiert so stark und ganz einfach unser System und wie wir drauf sind und wie wir auch miteinander umgehen.
Also, dass der Fitteste oder die Fitteste gewinnt und derjenige, der den stärksten Willen hat. Es gibt auch Frauen, alte Frauen dabei, die sich zum Teil mit Bibellektüre wachhalten und die anderen zum Mitbeten verführen wollen. Es gibt den Protagonisten Kyle, der noch jung ist, ein kleines Kind hat, eine Frau, die arbeiten gehen muss. Er will unbedingt gewinnen. Er will einmal im Leben etwas gewinnen, was er braucht, aber was ihm auch erlaubt, sein kleines Zuhause zu verlassen. Also er fantasiert ja davon, dass er eine große, schöne Fahrt machen wird auch und das Land entdeckt. Das ist schon ein guter Querschnitt, den Sie zeichnen. Auch ein Ex-Soldat ist dabei, Hilfskräfte. Wie haben Sie diese Schauspieler übrigens gefunden? Das sind alles amerikanische Schauspieler.
Das sind alles Amerikaner, bis auf Kyle. Das ist Joe Cole aus England. Mir war es ganz, ganz wichtig, dass die alle einen südlichen Dialekt haben, dass die also alle diesen Akzent sprechen und man wirklich denkt, die kommen alle aus diesem kleinen Ort, dass man eine homogene kleine Gruppe bildet. Und manchmal besetzt man eine Figur am Truck, das hat wiederum eine Auswirkung auf eine andere Figur, weil man will auch nicht zu ähnlich bleiben, man will, wie Sie gerade schon sagten, auch einen Querschnitt haben und das hat lange gedauert, aber es war unheimlich spaßig und es hat wirklich unheimlich Spaß gemacht, auch mit diesem ganzen Ensemble zu arbeiten. Man glaubt es nicht, aber die hatten Spaß daran, an diesem Truck zu stehen und wirklich lange, lange Drehtage da zu verweilen.
Das hat vielleicht auch mit der Gruppendynamik zu tun, die sie unglaublich gut einfangen. Es gibt ja ein paar Spielertypen dabei, auch die provozieren, die genau wissen, wie sie jemanden aus dem Gleichgewicht bringen können, durch obszöne Sprüche oder auch durch offene Aggression. Es gibt ein Vorspiel und Rückblenden in ihrem Film, die einem das Gefühl für das Leben einiger herausgehobener Protagonisten geben. Aber der Film ist, wie ich finde, angelegt wie ein Kammerspiel eigentlich.
Naja, es ist ein Kammerspiel auf einem Parkplatz, ne? Und das ist gar nicht so einfach. Also natürlich auch nicht einfach für Kamera, weil irgendwann denkt man sich, okay, der Film ist 2 Stunden, 80 Minuten davon spielen auf diesem Parkplatz, was macht man da? Ne? Also auch, wie hält man die ganze Sache interessant? Ne? Welche Einstellung, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Das heißt, das war auch eine große Herausforderung, diesen engen Raum so aufzulösen, dass es immer interessant bleibt.
Die Figuren kommen ja nach 3 Tagen in eine Art Delirium und am Ende gibt es eine Tragödie, über die wir jetzt nicht verraten wollen. Man sieht, wie die Augen glasig werden, wie sie anfangen zu schwitzen, wie sie in eigene Welten abdriften. Wie haben die Schauspieler das geschafft? Sind das einfach Profis oder ist das die Schminke? Wie haben sie das hinbekommen, dass man ihnen diese komplette Erschöpfung so sehr ansieht?
Das sind alles Profis und natürlich gab es auch Make-up und Schweiß, den man auch aufgesprüht hat. Aber es war tatsächlich so, wir haben im September, Oktober gedreht in der Nähe von New Orleans. Es ist unheimlich heiß um diese Zeit. Es ist auch Hurricane-Zeit, das heißt, es ist unglaublich tropisch, sehr, sehr feucht und es rennt einem wirklich die Suppe runter. Niemand anders war draußen auf der Straße, nur wir. Und Drehtage gehen halt 10, 12 Stunden. Nicht, dass sie da wirklich so lange jeden Tag gestanden haben, aber schon immer auch mehrere Stunden. Wir haben lange, lange Takes gemacht. Also es war natürlich Schauspiel, aber die Konditionen, sagen wir mal, um den Truck herum waren schon auch so, dass es jetzt nicht unanstrengend war.
Sie haben, Herr Günther, schon mehrere Filme in den USA gedreht. Houston und California City sind dort entstanden. California City war Mitte der 60er Jahre angelegt worden als eine Planstadt in der Mojave-Wüste. Heute ist es eine Geisterstadt. Was zieht Sie immer wieder nach Amerika und wie finden Sie dort Ihre Themen?
Ja, zum einen lebe ich dort so zur Hälfte. Also ich teile mir meine Zeit auf zwischen Deutschland und Texas. Was mich so interessiert an diesem Land ist, dass diese Zustände, die im Grunde nicht nur amerikanische Zustände sind, sondern wirklich, was ich eben schon sagte, Zustände unserer westlichen Welt, dass die aber da sehr stark zutage treten und Kontraste noch höher sind. Das heißt, man kann sie noch besser empfinden, noch besser nachempfinden und auch zeigen. Und so eine Geisterstadt wie California City, die auch visuell unglaublich spannend ist, die hat mich halt einfach sehr, sehr interessiert und was wir auch einfach machen, was wir versuchen und was auch schief geht. Weil das ist natürlich ein Projekt, was total schief gegangen ist. Nicht nur einmal, sondern eigentlich mehrere Male. Und so Wettbewerbe wie der Hands-on-Wettbewerb, der im Original Hands on a Hard Body hieß, sowas gibt es dort, aber es reflektiert eigentlich nur das, wie wir drauf sind. Aber so Sachen interessieren mich.
Bastian Günther hat in Amerika den Film One of These Days gedreht. Er läuft bei der Berlinale in der Panorama-Sektion, hat schon einen deutschen Verleih gefunden und kommt also auch in die Kinos und ins Fernsehen, da Arte Co-Produzent ist. Am späten Abend hat uns die dpa-Nachricht erreicht, dass der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin bis auf Weiteres beurlaubt worden sei. Eine Suspendierung spricht man nicht so einfach aus. Es heißt, es habe einen Vorfall am Freitag gegeben. Die Akademie macht keine näheren Angaben und auch der Direktor äußert sich nicht. Christiane Peitz ist Filmkritikerin und Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel. Guten Abend, Frau Peitz.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Die Meldung ist in der Welt. Was wissen Sie über den Vorfall?
Ich weiß das, was meine jungen Kollegen vom Berlin-Teil recherchiert haben. Nämlich in der Tat, am Freitag wurde auf der Terrasse der DFFB, da wurde eine Party vorbereitet, die von ARRI ausgerichtet wurde, dieser Kamera- und Lichtfilmausrüstungsfirma. Und dort gab es einen heftigen Streit zwischen einer Studentin, gar nicht von der DFFB, sondern von der Filmuniversität Babelsberg, also der Potsdamer Filmhochschule, mit Gibson. Es ging um die Arbeit des Direktors. Es soll gebrüllt worden sein und er hat wohl in seiner Wut nach dem Motto, ihr könnt mich alle mal am allerwertesten, im Affekt seine Hose heruntergelassen und der Studentin seinen nackten Hintern gezeigt. Dieser Vorfall selber ist unstrittig. Er hat selber in einer Mail an die Studierenden das zugegeben. Dieses Schreiben liegt auch dem Tagesspiegel vor. Er hat sich entschuldigt, nennt es einen schweren Fehler, er schäme sich und bittet eben um Entschuldigung. Trotzdem hat das Kuratorium, das ihn eben auf 2016 eingestellt hat, das Kuratorium der DFFB, ihn jetzt am gestrigen Montag erstmal beurlaubt. Es gibt dann am 6. März eine Kuratoriumssitzung. Da wird dann offenbar besprochen, wie es weitergehen soll.
Nun ist den Hintern zu zeigen noch kein sexueller Übergriff, aber als Leiter einer Akademie sollte man zu anderen Mitteln greifen, um seinen Ärger auszudrücken. Das hat Ben Gibson begriffen. Aber was für Konsequenzen wird das Verhalten von ihm denn haben?
Das weiß ich natürlich nicht. Ich kann auch nur sagen, ich war hier selber auch lange Ressortleiterin, also eine Chefin. Und ich finde, Chefs haben eh schon die Macht. Die müssen nicht auch noch brüllen oder sich anderweitig schlecht benehmen. Gerade die sollten sich gut benehmen. Also ich persönlich finde das ein unentschuldbares Verhalten. Was mich wiederum sehr traurig macht, ist, dass das ja so eine Endlos-Tragödie ist, die DFFB und ihre Direktoren, es gab bisher in der Tat ausschließlich Männer, denn schon vor der Ernennung, vor seiner Wahl, gab es unglaublichen Zoff. Das zog sich über Jahre im Grunde. Die Chefs, die Direktoren wechselten da sehr häufig. Es gab sehr viel Protest immer der Studierenden. Es gab vor allen Dingen auch das Einklagen von Mitwirkung bei der dann jeweiligen Nachfolgesuche. Das war auch, als Ben Gibson dann schließlich es wurde, da wurde dann extra eine Findungskommission berufen. Zwei von dieser sechsköpfigen Findungskommission waren Studierende, die haben beide für andere Kandidaten votiert, aber haben halt nicht die Mehrheit gehabt. Deshalb ist er es dann geworden. Trotzdem hatte ich jetzt in der Anfangszeit von Ben Gibson den Eindruck, dass jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt, denn er hat diesen Freiraum, den die DFFB immer schon in ganz besonderem Maß hatte, immer verteidigt. Also einschließlich des Rechts aufs Scheitern, dem Mut zum Scheitern. Wer einen Film macht, muss auch scheitern dürfen, jedenfalls so lange, wie er oder sie auf einer Hochschule ist. Und die DFFB hat sich immer als Hort der Filmkunst verstanden. Und der Grundkonflikt scheint auch diesmal, so haben wir es ein bisschen gehört, der gleiche zu sein, nämlich hier die Filmkunst, da der Filmmarkt, bildet man in einer Hochschule auf Marktgängigkeit und Effizienz aus, darauf, dass die Leute dann hinterher gute Fernsehjobs kriegen oder gute Fernseh-TV-Movies realisieren können, oder bilden wir Künstler aus? Und das scheint ein Grundkonflikt zu sein, der sich in dieser Akademie eben doch schon wieder so weit kulminiert hat, dass der nächste Chef oder die nächste Chefin vielleicht demnächst gesucht werden muss.
Ben Gibson, der Leiter der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, ist vorläufig beurlaubt worden. Über den Vorfall habe ich mit der Journalistin Christiane Peitz gesprochen. Danke für die Informationen und Ihre Einschätzung.
Danke auch.
Gestern ist der einst mächtige Filmproduzent Harvey Weinstein vom obersten New Yorker Gericht wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen worden. Wir haben über die Bedeutung des Urteilsspruchs in Fazit berichtet. Wenn das Leugnen nicht mehr weiterhilft, entsinnen sich Beschuldigte manchmal auf die positiven Lerneffekte von Anklagen. Der Fall des Opernsängers Placido Domingo zeigt das. Aus Los Angeles berichtet Markus Schuller.
Wie so häufig bei Vorwürfen der sexuellen Belästigung reichen diese oft Jahrzehnte zurück. Placido Domingo war da keine Ausnahme. Viele Frauen hätten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, wenn sie wussten, dass Domingo im Haus war, erzählte die frühere Produktionsassistentin Melinda McClain der Nachrichtenagentur AP.
One of the best ways to get Mr. Domingo to lay off.
Einer der besten Wege, Domingo loszuwerden, war, dass Sängerinnen und andere Mitarbeitende seine Frau eingeladen haben. Wir wussten, wenn seine Frau in der Stadt war, würde er sich benehmen.
Der Fall Domingo war im August vergangenen Jahres bekannt geworden. Eine Investigativeinheit der Nachrichtenagentur AP hat die Vorwürfe gegen den Opernsänger damals publik gemacht. Insgesamt mehr als 20 Frauen haben Domingo seither vorgeworfen, sie begrapscht, ohne Einverständnis gestreichelt oder geküsst zu haben. Die Anschuldigungen konzentrierten sich nicht nur auf seine frühere Wirkungsstätte, das Opernhaus von Los Angeles, auch an der Washington National Opera soll er das gleiche Verhalten an den Tag gelegt haben. Die Sängerin Patricia Wolf stand vor über 20 Jahren mit ihm in der US-Hauptstadt auf der Bühne. Im Fernsehsender PBS sagte sie:
He would come up to me this close and he would say, Patricia, do you have to go home?
Er kam immer ganz nah zu mir und fragte mich: Patricia, musst du heute Abend nach Hause gehen? Ich fühlte mich geradezu verhaftet. Es war sehr schwierig für mich.
It was arresting. It was. Very difficult.
Mehrere prominente amerikanische Opernhäuser, darunter die Metropolitan Opera in New York, haben sich nach den Anschuldigungen von Domingo getrennt, nicht so ihre europäischen Pendants. Sie boten ihm entweder öffentliche Unterstützung an oder schlugen vor, dass sie die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten würden. Der 79-Jährige gibt sich nun reumütig. Plötzlich. In seiner Erklärung, die Domingos Agent in Los Angeles veröffentlichte, heißt es:
Ich erkenne die volle Verantwortung für meine Taten an. Ich habe mir in den vergangenen Monaten Zeit genommen, über die Anschuldigungen nachzudenken, die einige Kolleginnen gegen mich erhoben haben. Ich möchte, dass Sie wissen, dass mir der Schmerz, den ich Ihnen zugefügt habe, ehrlich leid tut.
Das Verhalten Domingos ist fast 40 Jahre folgenlos geblieben. Er war wie ein Gott für mich, sagt die mittlerweile pensionierte Sängerin Patricia Wolf.
I don't know how it could have been.
Ich frage mich, weshalb man das so lange unter den Teppich gekehrt hat. Es hat lange genug gedauert. Es muss Schluss sein.
Long enough. It needs to stop.
Ein Grund, weshalb wahrscheinlich nicht Schluss war, Domingos Opfer hätten aus Angst vor Repressalien geschwiegen, schreibt die US-Musikergewerkschaft AGMA in einer Stellungnahme. Der Spanier will nach eigenem Bekunden nun zu einem positiven Wandel in der Opernbranche beitragen. Niemand solle mehr dieselbe Erfahrung machen, heißt es in seiner Erklärung. Und weiter?
Ich verstehe jetzt, dass manche Frauen Angst haben, sich ehrlich auszudrücken, aus Furcht, dass ihre Karrieren dann Schaden nehmen könnten. Wenn das auch nie meine Absicht war, sollte sich niemand je so fühlen müssen.
Quasi über Nacht scheint sich Domingo vom Saulus zum Paulus gewandelt zu haben. Es ist mit Sicherheit ein Zufall, dass sein Eingeständnis einen Tag nach dem Schuldspruch gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein kommt. Weniger zufällig dürfte aber vermutlich sein, dass Domingo gerade jetzt eine Erklärung abgegeben hat, wenige Stunden bevor die Musikergewerkschaft in Los Angeles ihre Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlichte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Der Prozess gegen die deutsche Journalistin Meşale Tolu in der Türkei ist auf den 14. Juli vertagt worden. Die Staatsanwaltschaft benötige mehr Zeit, um die Verkündung ihrer Strafmaßforderung vorzubereiten, teilte Tolu im sozialen Netzwerk Twitter mit. Der aus Ulm stammenden Journalistin und weiteren Angeklagten wird die Mitgliedschaft in der linksextremen marxistisch-leninistischen kommunistischen Partei vorgeworfen. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. Tolu war im August 2018 nach monatelanger Untersuchungshaft mit ihrem dreijährigen Sohn nach Deutschland zurückgekehrt. Die 2017 eröffnete Wohnanlage für Flüchtlinge und Einheimische im ehemaligen Klarissenkloster in Köln ist mit dem Deutschen Bauherrenpreis 2020 ausgezeichnet worden. Das teilte das Erzbistum Köln als Projektträger mit. Die Erzdiözese hatte im Rahmen der Aktion Neue Nachbarn auf dem Klostergelände für 10 Millionen Euro eine Anlage mit 2500 Quadratmetern Wohnfläche errichtet. In den 43 Wohnungen leben rund 100 Geflüchtete und Kölner Bürger. Weitere 26 Plätze stehen in Wohngruppen für Jugendliche zur Verfügung. Der Akademieleiter der Internationalen Bach-Akademie Stuttgart, Hans-Christoph Rademann, hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Der Dirigent und Spezialist für alte Musik leitet die Akademie seit 2013. Mit der Entscheidung für ein eigenes Barockorchester und einem nach aufführungspraktischen Kriterien zusammengestellten Chor sei ein neuer Weg eingeschlagen worden, heißt es zur Begründung der Entscheidung. Mit der Rekordzahl von 1,1 Millionen Besuchern ist die Leonardo-Schau im Pariser Louvre zu Ende gegangen. Nie zuvor habe eine Ausstellung im Haus so viele Kunstinteressierte angezogen wie die zum 500. Todestag des Universalkünstlers Leonardo da Vinci, teilte das Museum mit. Marcel Wagner.
Die Werkschau des Renaissance-Genies zog damit gut doppelt so viel Menschen an wie die Einzelausstellung zu Eugène Delacroix, die im Jahr 2018 den bisher gültigen Zuschauerrekord für den Louvre aufgestellt hatte. Es sei wunderbar, dass auch 500 Jahre nach dessen Tod ein Künstler der italienischen Renaissance weiterhin eine so große Öffentlichkeit interessiere, ließ sich Louvre-Chef Jean-Luc Martinez in einer Erklärung zitieren.
Die Schau hatte mehr als 160 Exponate vereint, darunter 11 Gemälde und über 70 Zeichnungen des italienischen Künstlers. Ein Besuch war nur mit Reservierung möglich.
Ich erinnere mich noch gut an den Schauer, der mir beim Lesen einer Recherche über den Rücken lief, die die Süddeutsche Zeitung letzten Sommer veröffentlichte. Die Depots der ethnologischen Museen in Deutschland sind demnach weitgehend verseucht, die Keller mit Regenwasser vollgelaufen. 2012 wurde ein Neubau des Stuttgarter Völkerkundemuseums, des Lindenmuseums, beschlossen. Doch da die Standortfrage nicht geklärt war, stockte das Projekt. Ines de Castro leitet das Lindenmuseum. Wir haben mit ihr schon über Provenienzrecherchen und die Stuttgarter Rückgabepraxis von geraubten Kulturgütern gesprochen. Heute schauen wir nach vorn, denn am Wochenende sind alle Bürgerinnen eingeladen, mehr über die neue Konzeption für ein ethnologisches Museum der Zukunft in Stuttgart zu erfahren. Guten Abend, Frau de Castro.
Ja, guten Abend.
Die Architektur ist natürlich das eine, der Inhalt das andere. Wie werden Sie denn den Stuttgartern den Nutzen eines Neubaus für Kulturobjekte aus aller Welt erklären?
Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Wir möchten bei dieser Tagung wirklich mit einem hochrangig besetzten internationalen Expertenrunde aus Wissenschaft, aus Architektur, aber auch aus Museumsleuten zusammen mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern über zukunftsweisende Konzepte für ein neues ethnologisches Museum diskutieren, aber auch über die Rolle von moderner Museumsarchitektur und auch wirklich die gesellschaftliche Relevanz, die so ein Haus für die Stadt entwickeln kann.
Ihre Arbeit ist es ja, die europäische Kultur mit der aus Asien, aus Ozeanien, Amerika, Afrika zu verschränken. Wie wollen Sie das tun?
Viele ethnologische Häuser sind ja im Rahmen der Kolonialzeit entstanden und haben diese Strukturen sehr stark benutzt. Und wir bemühen uns jetzt wirklich, diese Zeit sehr selbstkritisch anzugehen. Auch dazu gehört diese Dichotomie, also diese Unterscheidung zwischen wir in Europa und die anderen im außereuropäischen Bereich. Und das ist natürlich eine Unterscheidung, die wir heute nicht so vornehmen würden und die wir zum Beispiel in einem Neubau oder in einer Neukonzeption entgegenwirken könnten, dadurch, dass wir Leihgaben aus dem Bereich der Alltagskultur des Landesmuseums Württembergs integrieren.
Sie sind natürlich trotzdem in dieser Funktion, die Kultur der Welt oder die Kulturen der Welt neu ordnen zu müssen in einem neuen Museum. Wie wollen Sie da vorgehen?
Ich weiß nicht, ob es unsere Aufgabe ist, wirklich die Kulturen zu ordnen. Wir arbeiten wirklich an neuen Konzepten, vor allen Dingen um unsere Deutungshoheit oder alleinige Deutungshoheit aufzugeben. Wir möchten wirklich eine vielstimmige Präsentation zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Herkunftsgesellschaften, aber auch aus der diversen Stadtgesellschaft erreichen. Und wie wir das genau machen möchten, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir haben Gott sei Dank sehr viel Zeit, einige Jahre, gerade durch eine Förderung der Bundeskulturstiftung, um wirklich zu experimentieren an kleinen Sammlungsbereichen, nach neuen Formen von Partizipation und von Präsentation zu suchen und diese als mögliche Grundlage für eine Neukonzeption zu nehmen.
Die Kontakte nach Afrika sind sicherlich sehr gut, kann ich mir vorstellen, zumindest nach Namibia. Sie waren mit Ihrem Haus dort, haben die Witboi Bibel und Peitsche zurückgebracht. Das war enorm wichtig für die Namibier und auch für die Familie. Zu anderen Kontinenten muss da noch mehr Arbeit geleistet werden, um in einen stärkeren Austausch zu kommen?
Es ist natürlich schwierig, mit allen Ländern, aus denen wir Sammlungsbereiche haben, einen langfristigen Kontakt und einen Dialog zu etablieren. Aber wir versuchen das wirklich für viele Bereiche. Es wird in den nächsten Jahren kleine Labs entstehen. Das sind Projekte. Zum Beispiel das erste befasst sich mit einer Region aus Myanmar, aus der Kayan-Region, wo wir 4 Vertreter im Haus hatten, 4 Wochen lang, um über die Sammlungen zu sprechen. Dieses Lab wird jetzt vor der Tagung am 27. Februar noch eröffnet werden. Und auch künftige Labs werden sich mit Sammlungen aus der Südsee, aus Kamerun, aus dem indigenen Mapuche aus Chile befassen. Also wir versuchen schon, den Fokus nicht nur auf Afrika zu lenken.
Nun stehen ja ethnologische Museen seit geraumer Zeit im Fokus von Dekolonisierungsdebatten. Das Lindenmuseum muss sich da überhaupt nicht verstecken. Es hat, ich habe es erwähnt, Initiativen ergriffen und natürlich auch Raum geöffnet für Ideen der Besucher. Was kann denn noch getan werden, damit möglichst viele Leute an dieses Thema herankommen und Zugang finden?
Wir stehen natürlich noch am Anfang unserer Auseinandersetzung mit unserer Geschichte und mit unserer Rolle. Und wir freuen uns auch sehr, dass das Land Baden-Württemberg uns ermöglicht hat, im Rahmen der Namibia-Initiative Baden-Württembergs auch mit Namibia weiterhin einen Dialog zu starten. Auch dort werden wir jetzt morgen Gäste der Nama und Herero begrüßen können im Haus. Und ich freue mich außerordentlich auch auf unsere Summer Schools, bei der 10 Studenten aus der Universität von Namibia und 10 Studenten aus der Universität von Tübingen mit unseren Sammlungen arbeiten werden. Also es wird sehr viel noch passieren, glaube ich. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch neue Wege suchen, wie wir dieses Umdenken im Museum an die Besucher bringen. Also dass wir besser werden in der Kommunikation und nach flexiblen Präsentationsformen suchen, die wirklich auch diese partizipativen Projekte besser präsentieren.
In Stuttgart werden am Wochenende Ideen für den Neubau des Ethnologischen Museums ausgetauscht. Über die Ausrichtung der Präsentation von Kulturgütern aus aller Welt habe ich mit Ines de Castro gesprochen. Sie leitet das Museum. Vielen Dank für das Gespräch, Frau de Castro.
Bitteschön.
Und nochmal der Hinweis, am Freitag und Samstag sucht das Lindenmuseum den Austausch mit den Stuttgartern. Alle Fragen und Anregungen werden, falls das nötig ist, simultan übersetzt. In Kontakt mit der Museumsleitung kann man aber auch jederzeit über die sozialen Medien kommen. Und wieder einmal zeigt die chinesische Regierung, dass zivile oder diplomatische Proteste sie nicht im Mindesten beeindrucken. Der Hongkonger Publizist, Verleger und Buchhändler Gui Minhai ist kein Unbekannter. Sein Verschwinden entging der Weltöffentlichkeit nicht. Seit heute wissen wir, dass der schwedische Staatsbürger Gui Minhai in China zu 10 Jahren Haft verurteilt worden ist. Einzelheiten von unserem Korrespondenten in Peking, Axel Dolloff.
Gui Minhai verschwand im Januar 2018 in einem Zug nach Peking. Der China-kritische Verleger und Buchhändler wurde von chinesischen Sicherheitsbehörden in Zivil abgeführt. Und das, obwohl er sich in Begleitung schwedischer Diplomaten befand. Kurze Zeit später gab er den chinesischen Behörden ein mutmaßlich erzwungenes Pro-China-Interview.
Wenn ich zurückgucke, war ich für Schweden nur eine Schachfigur. Ich habe das Gesetz auf Drängen Schwedens erneut gebrochen. Mein wundervolles Leben ist ruiniert. Ich werde Schweden nie wieder trauen.
Seine Familie und Menschenrechtsgruppen gehen bis heute davon aus, dass er das Interview nicht freiwillig gegeben hat. Kurz darauf wirft China ihm Staatsverrat vor, er habe Staatsgeheimnisse an ausländische Gruppen weitergeleitet. Mit dieser Begründung wurde Gui Minhai jetzt, mehr als 2 Jahre später, von einem chinesischen Gericht in seiner Geburtsstadt Ningbo zu 10 Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben des Gerichts will der 55-jährige Gui, der 1996 schwedischer Staatsbürger wurde, das Urteil annehmen und nicht in Berufung gehen. Gui hatte als Buchhändler in Hongkong auch China-kritische Literatur vertrieben. Er gehörte zu den 5 Hongkonger Buchhändlern, die Ende 2015 unter dubiosen Umständen verschwunden waren. Alle 5 tauchten danach in China wieder auf. Bis auf Gui Minhai sind heute alle wieder auf freiem Fuß. Einer von ihnen ist Lam Wing Ke. Er lebt mittlerweile in Taiwan. Am Telefon sagte er zum Urteil gegen seinen alten Kollegen:
Als ich die Nachricht erfuhr, war ich sehr entsetzt. Gui Minhai hat doch niemanden umgebracht oder ein ernsthaftes Verbrechen begangen. Er soll jetzt dem schwedischen Geheimdienst Informationen geliefert haben? Wie soll das denn gehen? Er saß doch schon 2 Jahre im Gefängnis. Wie kann er denn dann noch irgendwelche Geheimnisse haben?
Einige vermuten, dass eine brisante Publikation zu Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant war und die chinesischen Behörden deshalb so hart und rücksichtslos gegen Gui Minhai agiert haben. Für den Buchhändler Lam Wing Ke ist es ein Fall, der zeigt, wozu China fähig ist, wenn es um die Bestrafung seiner Kritiker geht.
In meinen Augen ist das eine klare Warnung. Wenn jemand gegen die Pekinger Regierung ist, dann wird er verurteilt. Sein Urteil warnt die Bevölkerung. Wenn jemand gegen die Regierung ist, dann wird es ihm so ergehen wie Gui Minhai.
China behandelt Gui Minhai als Chinese. Offiziell heißt es, Gui habe im Jahr 2018 beantragt, seine chinesische Staatsbürgerschaft wiederherzustellen. Für Schweden dagegen bleibt er weiter Schwede. Bereits 2018 hatte es wegen des Falles schwere diplomatische Verstimmungen zwischen China und Schweden gegeben. Auch jetzt forderte die schwedische Außenministerin erneut die Freilassung von Gui Minhai. Die Menschenrechtsgruppe Amnesty International kritisierte, dass es kein faires Verfahren gegeben habe. Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian widerspricht.
China ist ein Land, in dem Recht und Gesetz herrschen. Und so haben unsere Justizorgane den Fall auch behandelt. Gui Minhais Rechte sind dabei vollumfänglich geschützt worden. China lehnt jegliche Einmischung von außen ab, die unsere rechtliche Souveränität in Frage stellt. Kein Land, keine Organisation und kein Individuum darf sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen.
In Hongkong hat sich die Situation der Buchhändler mit China-kritischer Literatur in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. Viele unabhängige und kritische Buchläden mussten schließen. Die mysteriösen Fälle der verschwundenen Buchhändler haben die Sorgen der Hongkonger um ihre Meinungsfreiheit und Rechtssicherheit weiter befeuert. Und das Urteil gegen Gui Minhai gibt ihnen Recht.
Der Hongkonger Publizist, Verleger und Buchhändler Gui Minhai ist in China zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Oskar Röhler ist Schriftsteller, Filmregisseur und Drehbuchautor. Am Freitag erscheint sein neues Buch »Der Mangel«. Oskar Röhler über seine Kindheit in Bayern.
Die Schule in Bayern war Anfang, Mitte der 60er Jahre im Grunde quasi faschistisches System. Ein reaktionäres, brutal autoritäres Regime, dem man sich komplett unterzuordnen hat. Und wer das nicht gemacht hat, der verzweifelte oder er musste da irgendwie raus. Und das war eigentlich im Grunde genommen bei uns Kindern auf der Hut das Gleiche. Diese grenzenlose Freiheit mit 4, 5, 6 Jahren einfach aufzustehen und das gesamte Territorium zu erforschen, da zu verwildern, die eigenen Rituale auszubilden, sich eine eigene Kosmologie eigentlich fast schon zurechtzulegen, was mit der Sonne ist, was mit den Sternen ist, was mit der Dunkelheit ist. Und all diese Sachen, die einem so die Fantasie auf eine enorme Art zu beflügelt haben, die wurde dann brutal erstickt. schon im ersten Schuljahr.
In unserem Magazin Lesart können Sie morgen nach 10 Uhr ein langes Interview mit Oskar Röhler über seine Kindheit in Bayern und sein neues Buch Der Mangel hören. Und die Feuilletons vom Mittwoch? Ulrike Timm ist fündig geworden.
Kein Abschluss. Weinsteins Verurteilung ist nur ein erster Schritt, titelt die Frankfurter Allgemeine. Verena Lücken hofft auf Folgen, vor allem auch jenseits des Filmgeschäfts. Dass Harvey Weinstein nun vermutlich für geraume Zeit ins Gefängnis muss, macht Hoffnung, dass auch in weniger publikumswirksamen Branchen sexuelle Gewalt angemessen geahndet wird, dass sie als Macht- und Demütigungsinstrument endlich ausdient. Darum muss es gehen. Alle Menschen zu schützen, die keinen wiedererkennbaren Namen haben, im Hotelgewerbe, in der Gastronomie, der Landwirtschaft. Es muss klargemacht werden, dass jetzt, nachdem nun sogar ein einst mächtiger Mann wie Weinstein verurteilt wurde, auch sie ihre Vorgesetzten, ihre Bosse, ihre Vorarbeiter anzeigen können und damit vor Gericht eine Chance haben, lesen wir in der FAZ. Allein der Halbsatz »Es muss klargemacht werden« macht auch klar, dass da noch ein langer Weg zu gehen ist. Harter Schnitt und Blick zur Taz, wo diese Überschrift sicher viele frohlocken lässt. Glücklich ohne Chefs. Wer braucht schon Vorsitzende? Parteien vielleicht. Dabei läuft es doch auch ohne ganz gut. Zumindest läuft es nicht viel schlechter. Die Taz bezieht sich zum Beispiel darauf, dass die SPD Hamburg ihre beiden großen Vorsitzenden im Wahlkampf gar nicht erst auftreten ließ. Und die CDU, wo sich mit der Union Laschet-Spahn gerade ein Team oder eines, das es werden will, aber immerhin ein Duo gegen den Solisten Merz formiert? Da können sich die Jungs aus NRW mal so richtig aussprechen. Blöd für alle, dass wohl einer von denen am Ende doch den Chef machen muss, stellt Daniel Kretschmar trocken fest. Und dann wendet die Taz ihre gar nicht nur Glosse hin zu uns Normalmenschen, die wir ja auch oft ganz glücklich ohne Chefs wären. Gemacht wird die Arbeit von namenlosen Unterlingen, für deren Erfolge sehr gerne und Fehler nicht so gerne jemand Verantwortung übernehmen muss, so heißt es weiter. Aber auch den Unterlingen werden die Leviten gelesen. Zitat, diese Angst, für sich selbst zu sprechen, dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, die unbedingt durch Vertretung in höheren Sphären ausgeglichen werden muss, ist dabei eine unnötige Selbsterniedrigung. Niemand braucht Chefs. Spielentscheidend ist doch immer das eigene Tun, die Bereitschaft, selber Verantwortung zu übernehmen. Keine Appelle an irgendwen da oben, sondern Organisation und Eigeninitiative, für die solche Chefs eher ein Hindernis sind, schreibt die Taz. Okay, da klinken sich Unterlinge gern aus. Und deshalb gibt es eben. Nebenbei können wir ja noch zuschauen, ob und wie die CDU das hinkriegt. Der Tagesspiegel führt ein Gespräch mit dem Filmregisseur Burhan Qurbani, dessen Eltern vor 40 Jahren mit zwei Koffern nach Deutschland kamen. Sie haben viel mitgebracht, was nicht in diesen Koffern war. Spuren ihrer Kultur, ihrer Gedanken, ihrer Geschichte. Auf verdünnte Weise ist das in mir drin und ich gebe es an diese Kultur weiter, indem ich es in meine Filme einflechte. Auf der Berlinale zeigt Qurbani jetzt seine im heutigen Berlin spielende Version von Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz und bezeichnet sich im Gespräch mit dem Tagesspiegel als totalen Verfassungspatrioten. Das Grundgesetz nennt der Regisseur einen der schönsten, poetischsten, klügsten juristischen Texte der Welt. Wenn Sie zusätzliche Ermutigung für die jetzt beginnende Fastenzeit brauchen, stärken wir Sie mit zwei Titelzeilen aus Süddeutscher Zeitung und FAZ. Auf dem Dreirad durch das Nichts. Hier gilt's zwar eigentlich den Gedichten von Keith Waldrop, aber das taugt bestimmt auch für die tägliche Lebensbewältigung. Und die Frankfurter Allgemeine bespricht zwar die Detektivserie Dunkelstadt, scheint dabei aber auch den katergeplagten Jecken zuzurufen. Lieber im Vollrausch einschlafen, als mit Vollbart aufwachen.
Prima Bonbon, gefunden von Ulrike Zimm. Sie hat die Kulturseiten vom 26. Februar gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.